diejenigen, die schon mal da waren, wissen, was dieses kleine Kästchen bedeutet. Ich nehme die Vorlesung einerseits auf, beziehungsweise die Frau Adelsburg nimmt sie auf und stelle sie am Web zur Verfügung. Das gilt auch für die Leute, die Interesse haben, zu hören, was im vergangenen Semester passiert ist. Die Vorlesungen finden Sie in der Philosophischen Audiothek. Die Adresse ist audiothek.philo.at. Wenn Sie hier unter... Sie brauchen eigentlich zunächst mal hier nur runter zu scrollen. Da haben Sie einen Link zu Audiothek-Download-Vorlesungen Herbert Rachowitz. Da finden Sie mittlerweile schon eine ganze Reihe und auch die vom vergangenen Semester. Sie können das auch unter Vorlesungen Rachowitz abfragen. Die gegenwärtige Erscheinungsform der Philosophischen Audiothek ist nicht mehr besonders aktuell und benutzerfreundlich. Wir sind dabei, das zu ändern. Relativ bald nach Ostern hoffen wir, überhaupt einen neuen Darstellungsmodus zur Verfügung stellen zu können, aber einstweilen dafür, dass Sie die Sachen beziehen, ist das, denke ich, machbar. Wir streamen das auch ins Netz. Das heißt, wenn Sie einmal krank sind oder keine Lust haben, in die Vorlesung zu kommen, können Sie es auch zu Hause anhören, live. Da könnte man mehr daraus machen. Wir machen das mal so ein bisschen als technische Fingerübung. Die Veranstaltung selber, wie Sie merken und wissen, ist ausgezeichnet mit der Nummer 2. Das heißt, es ist einerseits anschließend ans vergangene Semester. Es ist aber nicht so, dass Sie jetzt hier Dinge wissen müssen unbedingt, um verstehen zu können, worum es geht, die vergangenes Semester gesprochen worden sind. Es ist weniger eine systematische Veranstaltung, sondern es hat einen starken, ich möchte fast sagen, Potpourri-Charakter, essayistischen Charakter. Ich präsentiere Ihnen aktuelle Überlegungen und aber nicht nur das, sondern auch prinzipielle Hintergründe zum Thema Code. Das hat im vergangenen Semester so ausgesehen, wie Sie sich's hier im Philo-Wiki ansehen können. Noch einmal, wie gesagt, also Philo.at, Wiki geht auch, aber Wiki-Philo.at führt beides dorthin. Da haben Sie Lehrveranstaltungen und bei den Lehrveranstaltungen haben Sie diese Vorlesung hier. Ich habe begonnen, vergangenes Semester, mit diesem Bild, das für ein bisschen Verwirrung und dann aber auch für eine angeregte Diskussion gesorgt hat. Die Homepage unserer Fakultät entstellt in einer gewissen Weise von Bestandteilen, die man Code-Bestandteile nennen könnte. Und an diese Darstellung habe ich die Frage geknüpft, was ist eigentlich die Funktion von Code-Sequenzen im Verlaufe der gegenwärtigen Informationstechnologien im Zusammenhang mit Internet und Computer. Es hat sich dann eine lange Diskussion angeknüpft im Wiki, die hier inzwischen Ergebnisse summarisch dargestellt ist. Das bringt mich gleich zu einer weiteren Eigenart dieser Lehrveranstaltung, die ich Ihnen darstellen möchte und zu der ich Sie herzlich einladen möchte. Das Wiki, das Sie hier sehen, ist nicht nur dazu da, dass ich die Unterlagen für die jeweilige Vorlesung Ihnen projizieren kann, sondern wie gesagt, wie Sie wissen, auch die Schönheit, dass man da mitschreiben kann und dass man sehr rasch eine Einstellung, einen Diskussionsbeitrag oder eine Antwort auf eine Person abschicken kann. Ich zeige Ihnen, falls Sie keine Erfahrung damit haben, wie rasch das geht. Sie müssen sich anmelden. Anmelden ist da oben. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, haben Sie ein neues Benutzerkonto. Wenn Sie ein Benutzerkonto haben, schreiben Sie rein, wer Sie sind. Und dann können Sie zurück zu der Seite gehen und schon sind Sie dabei. Sie schreiben hier drin eine kleine Botschaft und speichern Sie und schon ist Ihre Mitteilung am Internet zu lesen. Das können Sie, wenn Ihnen das nicht besonders gefällt, auch gleich wieder rückgängig machen, auf verschiedene Möglichkeiten, unter anderem, indem Sie das wieder löschen und das nochmal speichern. Das war's dann. Diese Möglichkeit, während der Woche sich auseinanderzusetzen mit dem, was ich Ihnen hier anbiete, ist etwas, was immer wieder mal sehr, sehr positiv aufgenommen worden ist und auch zu wirklich interessanten philosophischen Debatten und Diskussionen geführt hat. Ich lade Sie eben darum ein, sich zum Beispiel anzuschauen, wie das verlaufen ist. Das ist die Gewohnheit. Wie das verlaufen ist im vergangenen Semester, wie gesagt unter Zwischenergebnisse. Und um Ihnen die Sache ein wenig zu erleichtern, habe ich zwei Bemerkungen. Das eine ist, dass es heute am Nachmittag, es ist glaube ich um 14 Uhr, am Ende der Veranstaltung, können wir das noch einmal verifizieren, wird die Frau Adelsburg auch noch für eine andere Lehrveranstaltung einen kleinen Begegnungskurs mit Wikis machen, wie man und was man damit alles tun kann. Wenn Sie hier noch keine Erfahrung haben, um 14 Uhr Zeit haben, können Sie sich das anschauen, wie das im Großen und Ganzen funktioniert. Die handfestere, vielleicht für Sie interessantere Sache ist, dass ich der Auffassung bin, dass anstelle einer kurzen Prüfung am Ende des Semesters, die nach wie vor stattfinden wird, also es gibt eine reguläre Prüfung am Ende des Semesters, aber viel mehr haben Sie und alle anderen Leute davon, wenn Sie während des Semesters reagierend auf das, was ich Ihnen hier sage, hier mit Beiträge schreiben. Das hat sich zum Beispiel auch so schon eingebürgert, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die Sache sich über Audio anhören, die haben keine Zeit zu dem Zeitpunkt, sind verhindert, wie immer, und schreiben dann ins Wiki. Wir können im Wiki auf diese Interventionen antworten. Es gibt also einen etwas neu verteilten Modus von Präsenz, Mitwirkung und Beiträgen. Und wenn Sie im Laufe des Semesters an diesen Stellen sich entsprechend betätigen, dann dient das für mich als Leistungsnachweis und Sie kriegen am Ende das Zeugnis für Ihre Mitarbeit im Wiki. Wie gesagt, unbenommen ist auch, dass Sie eine Prüfung darüber machen können. Das sind mal ein paar technische Hinweise diesbezüglich. Haben Sie da Fragen? Noch? Dann werde ich mal fortführen, das, was ich Ihnen jetzt hier schon begonnen habe anzudeuten, nach dem Diskutieren der Code der Aufsässigkeit, sozusagen der Störungsanfälligkeit von Code in dieser Homepage-Geschichte, habe ich dann eine Reihe von Überlegungen dargestellt. Das finden Sie unter Zwang, Wucherung und Trauma von drei Theoretikerinnen, Theoretikern, die etwas zu tun haben mit der Infrastruktur von Code, nicht so sehr mit der technischen Definition, sondern damit, wie Code in unser Gesellschaftsverständnis einwirkt. Ich habe das mit Roland Barthes illustriert, französischer Semiotiker der 80er, 90er Jahre, also vorher schon wirksam gewesen, aber der Text, von dem ich rede, ist in 80er Jahren, was noch nichts mit Digitalisierung zu tun hat. Dann mit Friedrich Kittler, der einen Text geschrieben hat über die Rolle von Code im Zusammenhang mit Hardwareentwicklungen, und Nancy Hales, der jüngste Text davon, ein Beitrag über Code und Trauma, Dinge, in denen ich versucht habe, die gesellschaftstheoretische Funktion von Code zu platzieren, und bin dann weitergegangen auf das Thema Universal Product Code, das ist UPC, das ist das, was Sie in den Barcodes haben im Supermarkt, wie funktioniert der, was sind die technischen Voraussetzungen und was sind die dabei interessierenden philosophischen Implikationen, und bin dann von dort in die Informationstheorie gekommen und habe auch ein bisschen was über Informationstheorie und Code gesagt. Das war der Verlauf der vergangenen Vorlesung. Ich sage Ihnen kurz, wie ich es mir vorgestellt habe für dieses Semester. In dem Semester möchte ich nach der heutigen Session, in der ich ein sehr, sehr breites und ein bisschen fantasieanregendes Bild zeichnen werde, damit Sie quasi beim Thema bleiben, damit Sie wissen, welche interessanten und aktuellen Fragen nach meiner Auffassung sich damit verbinden. Nachdem ich also so einen kurzen Anfangssplash gesetzt habe, werde ich sehr akademisch-philosophisch werden, mal for a change. Das hat im vergangenen Semester nicht stattgefunden, sollte aber doch ein Teil jeder Vorlesung in Philosophie sein. Ich werde also sehr konventionell philosophisch werden und werde Ihnen was über Husserl erzählen, über Zeichentheorie und Symboltheorie bei Husserl. Der Grund dafür ist der, dass in dem ersten Teil der Vorlesung mir etwas im Vordergrund stehen wird, was in der kulturwissenschaftlich, geisteswissenschaftlichen Debatte um Code im Moment das aktuelle Thema ist, nämlich die Rolle von Signifikanten, von Signifikationsprozessen, der Unterschied von gesprochener und geschriebener Sprache, die Differenzsysteme, die in sprachlichen Kontexten notwendig sind, bis hin zu den zur grammatologischen und poststrukturalistischen Betrachtungsweise von Verständigungssystemen. Also kurz gesagt geht es über Husserl, Derrida, Deleuze, wenn Sie die Stichworte haben wollen. Das ist ein Bereich, der nicht mit digitalen Codes zusammenhängt. Da ich früher also mehr über digitale Codes gesprochen habe, habe ich jetzt hier die Notwendigkeit, ein bisschen etwas von, also ohne diese Digitalität mal reinzunehmen, und ich werde dann auch ein bisschen was über Maschinenbegriff und Wittgenstein Ihnen sagen, über Verständnis und Notation und Kalkül bei Wittgenstein, was auch noch aus der Zeit vor den digitalen Anwendungen von Code kommt. Das wird der erste Teil sein. Im zweiten Teil werde ich das dann ein wenig umsetzen und artikulieren und realisieren im Hinblick auf das, was wir in den Maschinen sozusagen heutzutage haben. Das wird etwas wiederum mehr computerorientiert sein. Und das dritte ist auch computerorientiert, also computerorientiert auf der Ebene, auf einer vergleichsweise Low-Level-Entwicklung von Programmen und Computersprachenebene. Das dritte, was ich machen werde, womit ich dann aufhören werde, was Sie vielleicht auch hierher gelockt hat, zu einem gewissen Bestandteil, sofern Sie nicht Philosophen sind. Es gibt ein sehr einflussreiches, bekanntes Buch von Stephen Lessig, das heißt Code and Other Laws of Cyberspace. In diesem Buch hat er... Lawrence Lessig, danke. In diesem Buch hat er eine Betrachtungsweise aus der Ecke der Open-Source-Bewegung definiert, in der er das Wort Code verwendet, um die unterschiedlichen Regelsysteme und Vorschriftssysteme, die eine Rolle spielen in unserer gegenwärtigen Mediengesellschaft, miteinander auf einen Begriff zu bringen. Also die Hardware, die Software und die gesellschaftlichen, juridischen Regelsysteme zusammengepackt in diesen Begriff Code. Laws mehrfach, Lessig ist ein Jurist und greift aber zurück auf Gesetz in einem elementareren Sinn, nicht in dem Sinn von Verfassungsgesetz oder Bundesgesetz, sondern auch im Sinn von Naturgesetz, also die Regularitäten, die notwendig sind, um bestimmte Transmissionen auf der Hardware-Ebene zu machen, sind Gesetze und die staatlichen Verordnungen, die dazu notwendig sind, das auf eine Art und Weise durchzuführen und nicht nur notwendig sind, sondern die natürlich sehr eingreifen, auf der Gesetzesebene eingreifen in das, wie Kommunikation aussehen kann. Das sind auch Gesetze und dieses Thema, also der Einbettung von informationsverarbeitenden Systemen in sozial zu regelnde Rechtsordnung, ist etwas, was der Lessig angestoßen hat, und ich werde einiges in dieser Richtung sagen. Sowohl der Adrian McKenzie als auch der Rishabh Ghosh gehen in diese Richtung. Das sind Bücher, die das sozusagen zum Thema haben. Und ich erinnere Sie dran, manche haben das vielleicht schon mitgekriegt, 2003 gab es die Ars Electronica in Linz unter dem Titel Code the Language of Our Times. Das ist ein Sammelband, der durchaus auch in dieser Tradition ist. Und die sind relativ rasch immer in Linz und haben einen wachen Blick auf die Publikationslandschaft und wie Sie sehen, von 1999 bis 2003 hat sie sozusagen relativ kurze Zeit gehabt. Und ich werde Ihnen heute aber, nachdem ich, wie gesagt, so mal einen allgemeinen Rundgang, einen Rundumschlag, wenn Sie wollen, präsentieren werde, werde ich Ihnen vorstellen, ich werde beginnen damit, Ihnen vorzustellen, was der erste Beitrag in diesem Gerfried Stocker Band ist. Und das ist ein Beitrag von Friedrich Kittler, Medientheoretiker in Berlin, und der nennt sich genau Code, nicht nur Code, sondern ich habe Ihnen das hier zur Verfügung gestellt, Code oder wie sich etwas anders schreiben lässt. Das ist der Beitrag von Friedrich Kittler. Ich will mal damit beginnen, das, was Sie hier als Bild sehen, ist sozusagen als Blickfang gedacht und ich werde auch darüber sprechen, allerdings dann erst im dritten Punkt, dass der erste Effekt, den das auslösen soll, ist, sie auf eine Sache aufmerksam zu machen, die zwar allgemein mehr oder weniger bekannt ist, aber im Reden über Code nicht als erstes ins Auge fällt, nämlich, dass wir ein Verständnis von Code haben, das etwas zu tun hat mit Verhaltenscode, das etwas zu tun hat mit Benimm dich, mit Regeln, genau also mit diesen gesetzesartigen Verhältnissen, allerdings nicht im Sinne so sehr des im bürgerlichen Gesetzbuch niedergelegten Regelwerks mit verschiedenen Paragraphen, sondern ein Benimm dich, ein Code von Höflichkeit, von Verständigung. Ich habe schon vergangenen Male darauf hingewiesen, dass der Ausdruck Protokoll, der ein zentraler Ausdruck in der Beschreibung der Regeln der Internet-Nachrichtenübermittlung ist, also es ist IP-Protokoll, Internet-Protokoll, TCP, Transfer Control Protokoll, und ich habe im vergangenen Semester mich auf eingelassen auf ein längeres Beispiel, um zu zeigen, dass im E-Mail-Verkehr zwischen Sender und Empfänger solche Protokollregeln aufgestellt werden und abgewickelt werden. Im Internet ist dieser Begriff Protokoll darum wichtig und effektiv, weil man eine Situation hat, die, ich sag's mal, im diplomatischen Standardverkehr der tausenden Jahre, die wir kennen, ebenfalls stattgefunden hat, wenn auch nicht so schön digital oder so digitalstrich. Nämlich man hat zum Beispiel ein diplomatisches Protokoll. Im diplomatischen Protokoll ergibt sich die Notwendigkeit, das Wichtige am diplomatischen Protokoll, das sozusagen so ein bisschen gestelzt und forciert aussieht, das Wichtige an dem Protokoll ist, dass es unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Gebräuche, unterschiedliche Gesten, unterschiedliche Kleider, unterschiedliche Jahrestage, unterschiedliche Feiertage, unterschiedliche Interessen, was immer gibt auf der ganzen Welt. Und auch schon im Mittelalter oder in anderen Zeiten hat sich die Notwendigkeit ergeben, diese Form von Divergenzen zusammen zu organisieren in einen möglichen Kommunikationsablauf, der es verhindert, dass das Krieg ausbricht und der es verhindert, dass Ratlosigkeit und Unverständnis ausbricht, an einen Ablauf, in dem man weiß, in dem man sich einigt, was von einer anderen Stelle, die allenfalls gänzlich anders verankert und organisiert ist, zu erwarten hat. Im E-Mail-Verkehr ist es analog. Es gibt Betriebssysteme der unterschiedlichsten Art. Es gibt Mail-Servers der unterschiedlichsten Art. So ähnlich wie unterschiedliche Staaten gibt es unterschiedliche Hardware-Software-Kombinationen, die E-Mail transportieren wollen. Und die große Erfolgsgeschichte des Internets hängt damit zusammen, dass nicht gesagt worden ist, der ganze Weltzusammenhang muss jetzt diesen einen Computertyp anerkennen und einführen, und nur wenn der eine Computertyp eingeführt ist, dann funktioniert das. Man kann an der Stelle, glaube ich, sehr instruktiv das Beispiel von Blu-ray und HD, wie heißt das immer? Was ist das zweite Standard? HDD, DVD nehmen. Nicht? Und das hat es ja im Anfang der Computerentwicklung durchaus auch gegeben, dass man, um zu einer Lösung zu kommen, nämlich sagen wir an der Stelle weltweiten Datenverkehr, so ähnlich wie speicherintensive, hochauflösendes neues Medium, oder nehmen Sie Betamax und Video, wie es ja sozusagen schon lang bekannt ist, in diesen HDD, DVD und Blu-ray Streit ging es darum und geht es darum, dass sich ein Standard durchsetzt und also eine Form dieser Datenspeicherung und der Videoumsetzung durchsetzt. Und wenn sich das und der wichtige Punkt ist, dass damit gearbeitet wird, dass die Sachen inkompatibel sind, dass man entweder den einen Player oder den anderen Player kaufen muss, und dass es ein Kampf um die Marktbeherrschung weltweit ist an der Stelle. Und wer sich an dieser Stelle durchsetzt, hat den einen Standard. So ähnlich konnte man sich auch den Kampf zum Beispiel zwischen Apple und Apple Macintosh und PCs vorstellen. Unix-Systeme sind nochmal wieder was anderes. Ich nenne das deswegen, weil die Regeln, nach denen das Internet erfolgreich gewesen ist, sind die Regeln, dass man abstrahiert davon. Vergleichsweise also, dass man einen Kommunikationsraum findet, in dem es vollkommen egal ist, ob das jetzt HDD, DVD oder Blu-ray ist, an denen die miteinander reden können. Das waren früher die Gateways hat es gegeben, aber so etwas wie Mailverkehr, E-Mail-Verkehr, basiert auf einem Protokoll, das auf allen den Maschinen, wie immer die funktionieren, eingehalten werden kann. Und wenn dieses Protokoll gewährleistet ist, dann ist es egal, ob du ein rotes Kleid trägst oder ein grünes Kleid trägst, ob du Englisch sprichst oder was immer. Um das jetzt ins Diplomatische zu nennen, dann bist du in diesem diplomatischen Zusammenhang mit drinnen. Das sind jetzt Erläuterungen darum, um Sie darauf aufmerksam zu machen, und das führt mich dann gleich zu Kittler über, dass solche Szenarien hochprotokollarisch geregelte Szenarien sind. Wir sprechen von Hofzeremoniell auch, nicht? In einer sehr sozusagen künstlich synthetisierten Umgebung, in der geregelt ist, welche Worte man unter welchen Umständen man an welche Personen richten kann. Wir kennen das. Das sind Situationen, die im Theater, eben aber auch im Fresko eine Rolle spielen. Anders gesagt, hier gibt es Regeln, wer steht in der Mitte, wer steht oben, wer steht unten, wer hat welche Insignien. Das sind sozusagen alles hineinkodiert in diese Darstellung Informationen über Weltzustände, kann man sagen, über soziale Verhältnisse, über Weltzustände, über angezeigte Verhaltensweisen, die hier drinnen enthalten sind. Ich werde aus dem dann noch ein bisschen mehr herausholen und versuchen, das zu beziehen auf aktuellere, gegenwärtige Umgangsweisen mit Code. Habe das hier nur mal deswegen reingestellt, weil der Friedrich Kittler, und darum eignet sich das ganz gut zu einer Einleitung in eine Vorlesung wie diese, in dem Stockerband einen historischen Rückblick auf die Karriere des Codebegriffs in unserer Zivilisation vorlegt. Und bevor er das macht, also er beginnt ganz beginnt er hier oben, aber wo er mit dann wirklich beginnt, ist mit den alten Römern. Und daher kommt auch der Terminus Codicil oder Codex. Von daher ist das also sozusagen anknüpfend an die Sprache. Aber was er vorher sagt, um uns da sozusagen darauf aufmerksam zu machen, Codes sind nach Wort und Sache, was uns heutzutage bestimmt und was wir daher sagen müssen, schon um nicht unter ihnen zu verschwinden. Sie sind die Sprache unserer Zeit, gerade weil Wort und Sache Code viel älter sind, wie ich in einem kurzen Rückgang in die Geschichte zeigen möchte. Also in dieser Bemerkung hat er erstens mal eine kleine Verbeugung eingebaut für die Leute, die ihn eingeladen haben. Das war offensichtlich der Eröffnungsvortrag zu Code, the Language of Our Time. Kaum, dass er die Sprache unserer Zeit hier angesprochen hat, sagt er aber, dass dass sozusagen diese Rede von der Sprache unserer Zeit und wo er in weiterer Folge darauf kommt, das werden Sie sicherlich hier auch mitbringen, indem Sie hierher kommen. Man spricht vom genetischen Code, man spricht von Verschlüsselung, von Code in Verschlüsselung, man spricht von Code, der im Big Bang enthalten ist. Alle diese Redeweisen machen Code zu einem aktuellen Thema. Als ein Sprachwissenschaftler, der er ja eigentlich ist, sieht er es auch als seine Chance und Möglichkeit an, diesen plötzlichen Karrieresprung. Ja? Das Wort Code hat in dem Kontext, und daher kommt es auch in diese Vorlesung, so einen Karrieresprung gemacht, in dem Sinn, dass es sozusagen ausgesprochen zentral und interessant erscheint im gegenwärtigen Diskussionszusammenhang. Und gerade wenn wir Sprachwissenschaftler sind und wissen, welche Karrieren bestimmte Ausdrücke haben wir auch ein verschärftes Bewusstsein darüber, dass diese Verwendungsweisen und Karrieren Worte, solche Ausdrücke in sehr unterschiedliche Zusammenhänge bringen und etymologische Forschungen und auch zum Teil hier das, was der Kittler macht, haben einen Charme darin und natürlich auch ein Problem darin, dass es solche historischen Reminiszenzen auf unterschiedliche Stationen des Wortes sind, aus denen man versuchen kann herauszufinden, was denn in einem breiteren Zusammenhang nicht nur aktuell jetzt, sondern in einem historisch orientierenden Rahmen mit diesem Wort gemeint sein kann und angestoßen ist. Nicht? Haben Sie die Codenummer der Vorlesung, wenn Ihnen das jemand sagt, dann werden Sie das verstehen und werden irgendwo schauen oder nachschauen, was die Codenummer ist, weil ohne die Codenummer der Vorlesung kriegen Sie keinen Prüfungsbeleg zu der Vorlesung oder der Sozialversicherungscode oder sowas ähnliches. Das sind Sachen, die lernt man nicht auf der Universität, die lernt man schon viel vorher. Was man auf der Universität lernen möchte, ist mehr Hintergrund, mehr System und mehr Überlegen zu einer solchen Formulierung wie Code, Codenummer der Vorlesung. Und eine Form, das zu machen, traditionellerweise, das ist das, was der Kittler hier voraussetzt, ist sich anzuschauen, wo kommt das Wort Code her, welche unterschiedlichen Gebräuche hat das. Und bevor er das allerdings tut, ist er dann doch noch genügend informationstechnisch motiviert, um als erstes mal daran zu erinnern, dass es eine mathematische Definition von Code gibt. Die können Sie sich quasi relativ auf geringem Platz aufschreiben und merken. Das ist eine nüchterne Definition diesseits all der Bedeutungsaufbauten, die ich Ihnen auch jetzt noch vorstellen werde. Und das ist die Formulierung. Wolfgang Keu ist Informatiker, Theoretiker auch in Berlin zusammen mit Friedrich Kittler, der an einer Stelle etwas sagt, was relativ selbstverständlich und straight in dem Zusammenhang gilt. Codierung nämlich ist mathematisch gesehen eine Abbildung einer endlichen Menge von Zeichen, eines Alphabets in eine geeignete Signalfolge. Sie haben also gemäß dieser Definition als Voraussetzung eine Alphabetmenge. Alphabetmenge heißt eigentlich auch nichts anderes als eine Anzahl von typologisch unterschiedenen Zeichengestalten, die jeweils voneinander different sind, die also ein Typensystem aufbauen. Und diese typologischen Zeichengestalten sind nun die Ausgangsmenge, auf der eine Abbildung definiert ist, in einen zweiten Bereich. Und den zweiten Bereich nennt er hier Signalfolge. Das ist sozusagen die Zielmenge. Sie können sich es am einfachsten vorstellen mit sowas wie Morse-Alphabet, was da eine Rolle spielt. Sie haben, also Morse-Alphabet ist schon auf der technischen Ebene leicht quasi transparent und nachvollziehbar. Sie haben ein schriftliches Alphabet oder auch ein phonetisches Alphabet, wie immer. Sie haben eine Zuordnung, eine Regelzuordnung davon, A, also den Buchstaben A, ordnen Sie zu einer bestimmten Strichpunktfolge. Das ist eine Signalfolge. Das ist die Signalfolge, von der hier die Rede ist. Sie können, darum habe ich das jetzt vorher eingeschoben, Sie sind ja schon im technischen Bereich, Sie können dieselbe Betrachtungsweise natürlich auch anwenden, um darüber zu sprechen, was das Verhältnis von Sprache und Schrift ist. Bevor es die Schrift gegeben hat, hat es menschliche Sprache gegeben. Menschliche Sprache basiert auf der Unterscheidbarkeit von Lautäußerungen zwischen Menschen, die also wissen, dass wenn ich jetzt fast sage, das was anderes ist, als wenn ich fest sage. Also dieses AE, Sie werden das immer wieder mal schon gehört haben, und ich komme dann gerade im Zusammenhang mit Derrida und Deleuze, wird man auf das noch genauer eingehen können. Dieser basisstrukturelle Sachverhalt, die basisstrukturelle Einsicht, dass an der Wiege der Verständigung von Menschen durch Sprache steht, dass es Zeichensysteme gibt, die dadurch gekennzeichnet sind, dass bedeutungstragende Momente in einer wohldefinierten Distanz zu anderen bedeutungstragenden Momenten stehen. Was man dadurch am besten merkt, dass wenn man diese Distanz verwischt und statt fast fest sagt, es gibt natürlich viel desaströsere Verwechslungen, die Verständigung beeinträchtigt ist. Wenn Sie etwas zu meinen Ausführungen sagen wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Ich lasse mich gerne unterbrechen. Ich halte Ihnen aber dann hier das Mikrofon vor die Nase, damit es auch aufgenommen wird und es nicht so aussieht, als ob Sie aus dem Nichts heraus, also ob dem Nichts heraus Beiträge kommen würden.
Also dieses Beispiel mit Fast und Fest ist eigentlich sehr gut gewählt, um Codierung sich anzuschauen. Wenn man zum Beispiel eine Sprache wie das Hebräische nimmt, wo keine Vokale vorkommen, ist die gleiche Codierung hier vorhanden, obwohl eine Sinnverschiebung besteht. Mhm.
Ja.
Von Code von Wolfgang Kohl kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Das, was er da beschreibt, ist eigentlich nur eine Umkodierung. Das heißt, er kodiert die Buchstaben A, B, C in Nullen und Einsen um. Sind aber sowohl die Buchstaben ja bereits kodierte Formen von Information, als auch die Nullen und Einsen nichts anderes als Code und keineswegs Signal. Das Signal entsteht erst durch die Umsetzung in die Physik, also beispielsweise durch elektrische Zustände, Wellen etc. Also das passt vielleicht mathematisch im allerengsten Sinne, aber sicher nicht in jeder Codierungstheorie.
Also ich würde gerade sagen, mathematisch passt es eigentlich nicht eklatanterweise. Das ist, sage ich, ein bisschen unterdrückt. Du hast recht, dieser Einwand ist mir auch gekommen. Das liegt schon mal daran, dass Alphabet und Signalfolge nicht wirklich mathematische Begriffe sind. Mathematische Begriffe sind Mengen, Funktionen, also eine Ursprungsmenge, eine Funktion und eine Zielmenge. Ein Definitionsbereich, eine Zuordnungsvorschrift und ein Wertebereich. Das ist das, was man in der Mathematik hat. Insofern ist der Terminus mathematisch hier tatsächlich überzogen. Und rein mathematisch müsste man sagen, seine Codes sind sozusagen Zuordnungsvorschriften zwischen einem Definitionsbereich zu einem Wertebereich.
Wobei beim Alphabet würde ich das nicht sagen, weil eine endliche Menge von Zeichen auch in der Logik ein Alphabet genannt wird.
Ja. Ist das eigentlich tautologisch? Ja, also was wir haben, ist zusätzlich zu diesem mathematisch eben genannten Strukturrahmen, der die Schönheit hat, wie das in der Mathematik und Logik, es ist ja sozusagen gerade auch diese Form von funktionaler Zuordnung in der Logik, in der mathematischen Logik jetzt zentral. Das Schöne, was man dafür vorbringen kann, dass wir solche mathematischen Betrachtungsweisen haben, ist, dass das ist wirklich übersichtlich. Da kann man wirklich, also wenn Sie sowas nehmen, ist ganz egal, welche Definitionsmenge Sie haben. Das müssen nur Elemente sein, die unterschiedlich sind. Und dann können Sie studieren, wie Sie diese Elemente nach bestimmten Regeln in irgendwelche anderen Elemente transformieren. Das ist zwar einerseits sehr übersichtlich und formal leicht zu handeln, das enthält aber bestimmte praktische zusätzliche Eigenschaften, die wir für Code gerne hätten, enthält es nicht. Und das war der Einwand vom Raimund unter anderem, nämlich in dieser mathematischen Definition ist nicht enthalten und noch nicht einmal angedeutet, was hier als Signalfolge angesprochen ist. Signalfolge ist schon deutlich ein Hinweis darauf, dass das versendet werden muss, dass es da einen technischen Rahmen gibt, für den das Folgende gilt. Einerseits gibt es ein Alphabet auf der einen Seite und dann gibt es ein Vermittlungssystem, dann gibt es einen technischen Apparat, der nicht eine Maschine sein kann, sondern ein vernetzter Zusammenhang von Transfermöglichkeiten, den gibt es, also kurz gesprochen, bleiben wir beim Morse-Alphabet. Es gibt auf der einen Seite das normale Alphabet, es gibt das, wie wir gelernt haben zu schreiben, und dann gibt es Kabeln, Kreuz über das Land, kreuz und quer über das Land oder unter dem Pazifik oder aber Satelliten. Und das sind die technischen Voraussetzungen von Übermittlung, von Signalübermittlung. Diese technischen Voraussetzungen von Signalübermittlung, die haben zunächst einmal nicht unbedingt etwas mit Code zu tun. Das kann ganz anders sein. Das können im Prinzip Verstärker sein. Das kann also in dem Maße, zum Beispiel nehmen wir Telefon. Nicht? Die Technik der Telefonnetze ist zunächst mal so, dass da nicht kodiert wird, sondern es werden Impulse fortgepflanzt. Und wenn die zu schwach werden, werden sie über Repeater geschickt, damit der Impuls weitergeht. Und an der Stelle findet insofern keine Kodierung statt, würde ich mal sagen, obwohl wir können wir mal, also du hast sicher da noch einiges dazu zu sagen, aber im ersten Zusammenhang würde ich sagen, ein traditionelles, konventionelles, nicht elektronisch unterstütztes, sozusagen analoges Telefonsystem, so wie das erfunden worden ist, das nimmt einfach Impulse auf und trägt Impulse weiter. Es ist die Wellenbewegung, die ein Stein auslöst, wenn ich ihn ins Wasser werfe, ist keine Kodierung des Ins-Wasser-Werfens, sondern ist eine Fortpflanzung eines Impulses. Also wie der Lautsprecher, wenn ich ein Mikro habe und das Mikro verstärkt meine akustischen Schwingungen, sodass es im anderen Raum auch noch gehört werden kann. Das sind nicht in diesem engen Sinn Kodierungen, das sind Fortpflanzungen, Verstärkungen, was immer. Das ist aber in einer Weise ist das Signal, sozusagen Signalübermittlung ist es. Es ist Signalübermittlung, aber keine Kodierung. Und der Punkt, auf den du hinweist und der wichtige Punkt ist und den man mit dem Morsezeichen erfasst, ist, dass es jetzt sinnvoll erscheinen kann, ein vorhandenes Alphabet zu transformieren in eine Zweitmenge, das ist sozusagen die Zielmenge, und zwar im Hinblick auf die Beschaffenheit der Medien der Signalübermittlung, weil, kurz gesagt, Strichpunkt in der Morseübertragung beim damaligen Zustand der Technik sich ganz einfach viel besser signaltechnisch sozusagen handeln ließ. Also die Komplexität eines menschlichen Sprachaktes, die macht Schwierigkeiten. Ja, an dieser Stelle hat sie Schwierigkeiten gemacht, über die vorhandenen Leitungen zu gehen. Wenn man die menschliche Sprachtätigkeit transformiert, kodiert in das Morsealphabet, dann kriegt man sie über diese Signalmedien leichter drüber. Wisst ihr? Nein. Gut. Und das ist eigentlich der Hintergrund dessen, was da alles mit hineingespeichert ist, eingebunden ist in dieser kurzen Zitation, wobei das ja schon erkenntlich ist, also ersichtlich ist, dass es da ein bisschen Schwierigkeiten gibt, dass hier geeignete Signalfolge steht, weil geeignete Signalfolge ist relativ auf bestimmte Absichten und Mathematik hat an der Stelle nichts mit Absichten zu tun. Das heißt, wir haben sowohl dem Wolfgang Koi als auch dem Friedrich Kittler jetzt hier in einer Live-Auseinandersetzung eine gewisse Schlampigkeit nachgewiesen. Ich sollte vielleicht das Ganze ein bisschen größer machen. So sieht man es besser. Gut, gehen wir hier mal weiter. Nach Kittler macht diese Beschreibungsweise zwei Sachverhalte klar. Codes sind keine Eigenheit von Computertechnik oder gar Gentechnologie, als Folgen von Signalen in der Zeit gehören sie zu jeder Nachrichtentechnik, jedem Übertragungsmedium mit hin. Da können wir wieder recht geben. Das ist das, was ich auch schon gesagt habe, dass Code so interessant macht. Zum anderen spricht vieles dafür, dass Codes erst denkbar und machbar geworden sind, seitdem es zur Codierung natürlicher Sprachen nicht nur Ideogramme und Logogramme gibt, sondern wahrhafte Alphabete. Was sind diese Alphabete? Systeme von abzählbar vielen identisch wiederkehrenden Zeichen, die mehr oder minder eindeutig, tunlichst auch vollständig Sprachlaute auf Buchstaben abbilden. Das ist dein Punkt über die Vokale als Teil des Alphabetes. Im Begriff Alphabet steht natürlich auch nicht drinnen, wie vollständig das sein soll. Und ein schönes Beispiel für durchaus funktionale Alphabete ist das hebräisch-arabische System, dass die Konsonanten notiert werden. Das ist ein System, ich habe es gesagt, die Konsonanten kodiert werden, nicht? Hier stimmt es jetzt, hier kann man Codierung verwenden. Wir hören, was Leute sagen in einer bestimmten Sprache und wir setzen das um, wir ordnen das zu einem Zeichen, einem Zeichenvorrat, einem gewissen Zeichenvorrat. Und eine Konvention der Zuordnung von dem, was Menschen sagen, zu einem Zeichenvorrat ist, dass man die Konsonanten, dass man alles das, was sozusagen nach Konsonanten klingt, dass Konsonanten sind, auf Zeichen zuordnet und die Vokale nicht. Der Grund dafür ist, dass in einer hohen Anzahl von Fällen, wenn man die Vokale weglässt, der Inhalt dessen, was da kodiert ist, trotzdem zu sozusagen verstehen ist. Also Schützengrimm, um die berühmte Jandlsche Formulierung zu nehmen, nicht? Operiert gerade damit, dass jeder, wenn er Schützengramm, was ist das? Das ist die Notation nach einer bestimmten Kodierung, die die Vokale auslässt, für Schützengraben. Und niemand wird sehr zweifeln daran, dass er weiß, wovon die Rede ist. Das sind sozusagen die unvollständigen Alphabete, mit denen wir da operieren. Das ist der Grund, warum wir hier von den im Prinzip dann vollständigen Alphabeten auch spricht.
Also wenn ich da noch einmal unterbrechen muss, aber das ist also genauso nicht zutreffend wie das vorhergehende. Ein chinesisches Schriftzeichen ist sehr wohl die Codierung einer Information und zwar eine ziemlich eindeutige Codierung, die also sehr wohl auch nachrichtentechnisch erfassbar, umkodierbar, in Signale umformbar und übertragbar ist. Und die hat mit Lauten überhaupt nichts zu tun.
Ja, ja. Gut, ich kann es auch nicht ändern, was er da gesagt hat in Linz, aber das, du hast schon recht.
Keine Zeit gehabt.
Das ist ein Eurozentrismus.
Dass es ein Eurozentrismus ist, geht ja auch deutlich daraus hervor, dass das jetzt dann hier bei den alten Römern beginnt. Ich gehe da jetzt nicht auf die Details ein, das können Sie selber sich anschauen. Ein wichtiger Punkt, den er hier macht und den ich noch, der auch in weiterer Folge noch kommen wird, den man eben in der gerade auch in der, sagen wir mal, von Kittler initiierten und in seiner Schule und nicht nur in seiner Schule sehr aktuellen medientheoretischen Diskurs immer wieder findet, ist der Hinweis zusätzlich zu dem, was wir jetzt hier gesagt haben, dass Codierung etwas mit Verschlüsselung zu tun hat. Also das ist ein zweiter wichtiger Punkt. So wie ich es beschrieben habe, im Morse-Alphabet ist es nicht wirklich eine, es ist der, in einem Sinn ist es eine Verschlüsselung, aber in einem sehr sanften Sinn. Verschlüsselung in dem härteren Sinn der sozusagen der Geheimsprache kommt an der Stelle mit hinein, an der wir den Zielsprache, das wo hinein kodiert wird, als etwas definieren wollen, indem die Information des Alphabetes, der Ausgangssituation zwar enthalten ist, aber nicht für Leute, die Zuordnungsvorschrift nicht kennen. Also das ist natürlich eine Sache, die im Prinzip auch gilt fürs Morse-Alphabet, nicht? Wenn Sie die Zuordnungsvorschrift nicht kennen, dann werden Sie mit den Punkten und Strichen nicht viel anfangen können. Dann fehlt Ihnen an der Stelle die Brücke zwischen dem einen und dem anderen. Das gilt insofern, gilt das für jede Codierung, dass Sie die Zuordnungsvorschrift erkennen müssen. Aber in der erhöhten Problemstellung, also der verschärften Problemstellung der Geheimsprache jetzt, ist es gerade wichtig, dass Sie von einer Seite, in der klar ist, worüber die Rede ist, in der Informationen generiert werden, auf die andere Seite, wo Sie auch ein strukturiertes Informationsangebot haben. Aber dieses strukturierte Angebot kommt zustande über eine Verschlüsselung, die nur für die Leute, die nur den Leuten zur Verfügung steht, die das auch haben sollen. Also die Geheimbotschaft und kodierte Nachrichten sind dann sind sozusagen die Folge davon, dass in dem Übertragungs in diesem Zuordnungsvorgang bestimmte zusätzliche sozusagen soziale Interessen reinkommen, wie zum Beispiel, dass man etwas, was alle Leute verstehen, auf eine Art und Weise transformiert, sodass es nur die Leute verstehen, von denen ich will, dass sie es verstehen. Das haben wir immer schon vorgenommen und irgendwann komme ich vielleicht drauf, mich dann doch noch zu informieren über den Da Vinci Code. Aber Sie können mit dem Stichwort Da Vinci Code schon ein bisschen verbinden, warum und inwiefern dieser Bereich ein sehr schillernder, suggestiver Bereich zwischen von der einen Seite Militärdienst, Geheimsprachen, Abhörsicherheit, Schutz vor Überwachung auf der einen Seite, das assoziiert man damit bis dorthin, dass man sagt, es gibt ein Wissen über den Sinn des Lebens, die Bestimmung Europas, die Wiederkunft des Erlösers, was immer. Und dieses Wissen, das gibt es zwar, das ist aber zu wichtig dafür, dass es alle Menschen haben. Das gehört nur den Auserwählten, seien es diejenigen, die Security Clearing haben, sei es diejenigen, die die Erleuchtung haben. Und dieser Schlüssel zu dem Wissen, das es gibt, das aber kodiert ist in ein fremdes System, der liegt in den sozialen Mechanismen der Privilegierung des Schlüsselbesitzes. Also viel von dem Faszinieren, ohne dass ich wirklich was wüsste, muss ich hier zugeben, vom Da Vinci Code, aber warum das so faszinierend ist, würde ich ja mal jetzt riskieren, die Behauptung, was daran das Tolle ist, ist das Kribbeln des Eingeweihtseins, des Enthüllens, des Botschaften, die es nicht für alle gibt und die, wenn man sie erschließt, erreicht, eine andere Dimension, eine neue Dimension aufschließen. Das sind Bereiche, die da mit der Geheimschrift, mit der Verschlüsselung sich verbinden. Da sagt Kittler eine ganze Reihe davon, wie das in der römischen Zeit gewesen ist und er, wie es schon so seine Art ist, zögert nicht, das auf die Gegenwart und die US-amerikanischen Nachrichtendienste anzuwenden. Imperium heißt zugleich Befehl und sein Effekt, das Weltreich. Es gibt also einen Sinn von Imperium, wo er in, ich weiß jetzt gar nicht, was das Verb dazu ist, imperare, möglicherweise, imperare, sowas ähnliches, heißt befehlen, und Imperium ist eben das Resultat der Befehlsstruktur. Imperium, das Weltreich, Command, Control, Communications, Intelligence, war daher im Pentagon noch unlängst imperiale Devise. Erst seit neuestem, dem Zusammenfall nämlich von Nachrichtentechnik und Turingmaschinen, lautet der Schlachtruf C4, Command, Control, Communication, Computers, von Bagdad bis Kabul. Sie sehen, er ist auf der Höhe der zeitgeschichtlichen Abläufe. Was hier drinnen ist, das schlägt jetzt tatsächlich schon eben auch die Brücke. Ich habe Ihnen im Zusammenhang mit der Signalwirkung jetzt zunächst mal etwas gesagt darüber, dass es einfach Impulsverstärkungen gibt und dass das im analogen Bereich eine Rolle spielt. In dem Moment, in dem die Hardware-Voraussetzungen, die Maschinenvoraussetzungen für die Übertragung von Signalen nicht in dem Sinn Lautsprecheranlagen sind oder wenn Sie wollen, das kommt dann gleich als nächstes hier bei den Nationalstaaten, es gab die, er weist darauf hin, ich bin da in der Mediengeschichte nicht wirklich genügend belesen, dass es seit Napoleon, vor Napoleon sicherlich auch schon, immer wieder mal als Anlagen der Signalübermittlung zum Beispiel optische Stationen, Relais gegeben hat, über die Signale fortgepflanzt worden sind. Ich kann mich dunkel erinnern, in der Wachau an einer Stelle in einer Kirchenapsis gesehen zu haben, die entsprechend positioniert ist, eine Stelle für ein Blinklicht, das man also ganz weit sehen konnte, und einfachste Signalübertragungen über solche Videostationen, wenn Sie so wollen, also Leuchttürme im Prinzip gelaufen sind. Er spricht hier davon, dass der Napoleon so ein Informationsverbreitungssystem aufgebaut hat. Das wäre ein weiteres Beispiel für analoge Transmissionsmethoden. Und der Punkt, zu dem das in Kontrast steht, ist eben jetzt die Turing-Maschine in der Rede von Kittler. Dahinter steht also der bekannte Computer, der nun eine Methode zur Verfügung stellt, die nicht mehr analog ist, sondern auf 0 und 1 aufgebaut und an dieser Stelle theoretisch und praktisch reduziert werden kann, reduziert wird auf numerische Zusammenhänge. Hier hat er das beim Weltverkehr mit dem Napoleon. Und nun kommt, das war so ein Vorgriff auf die Informationssysteme. Da kommt aber jetzt noch in dem Text von Kittler eine weitere Pointe, die ich sehr instruktiv finde und die etwas zu tun hat mit dieser Rückbesinnung auf den Wortsinn. Ich habe schon gesagt, bei den Römern ist Kodizil und Caudex sind Worte, die die Basis für unseren Code haben. Und Codicil ist eine Holztafel mit einem mit einem Wachsbelag, in dem man was reinritzen kann. Und über diese Wachstafeln, die man etwas reinritzt, kommt der Terminus Codex. Und Codex heißt im Verständnis des spätrömischen Reiches Gesetzeswerk. Das ist etwas, was, was an der Stelle wirklich sehr pointiert ist und aus der Sprachgeschichte einen Aufschluss gibt, einen interessanten Aufschluss, der bis in die Dimension Lessig weitergeht, ja, nämlich, dass wir ein Verständnis von Code haben, das ich bisher jetzt noch gar nicht angesprochen habe, aber das eben parallel läuft zu dem bisher Gesagten. Und das ist so ein Verständnis von der Codex Justinianus oder Code Napoleon. Das ist Gesetzbuch. Das ist also, und dass das ein Buch, dass das ein Code ist, hängt damit zusammen, dass das schriftlich niedergelegte Gesetzesregelungen sind. Und wir kommen an dieser Stelle also in einen Bereich, in dem wir sprachgeschichtlich Code mit gesellschaftlichen Regelungen auf der einen Seite verbinden und auf der anderen Seite aber auch mit diesen sozusagen Übersetzungen in die Geheimschrift und in nicht nur Geheimschrift, sondern in normal verständliche Nachrichten Zusammenhänge. Ich behalte mich jetzt nicht mehr allzu lange auf mit Kittler. Sie können das, wie gesagt, selber lesen. An einer Stelle will ich sozusagen noch, auf die will ich noch hinweisen und dann sozusagen umsteigen. Das ist der Punkt, an dem Kittler im Anschluss an Turing und an den Computer jetzt dann die Frage stellt, okay, wo geht das hin? Wir können, das ist die große Herausforderung, die wir seit der Erfindung, Entwicklung der Computer haben, können wir alle Zeichensysteme, die wir bisher gekannt haben und in die wir hineinübersetzt haben, aus denen wir rausübersetzt haben, diese Zeichensysteme können wir alle im Computer auffangen, implementieren und auch weiterentwickeln. Das heißt, es scheint, dass dass alles das, was man an Inhalt systematisch erfassen und übersetzen, kodieren und weitergeben kann, kann man in den Computer hinein spiegeln, hinein aufnehmen, wie immer Sie es wollen. Sie wissen es, das ist eine der Sachen, die Kittler immer wieder beschäftigt. Nicht? Der Computer ist das universale Medium. Sie haben auf derselben Festplatte Töne, Bilder, Symbolsysteme, alphabetische Symbolsysteme, Formeln, was immer. Also jede Form von Mitteilung, egal in welchem sinnlichen Register das stattfindet, alle Formen von Zeichen lassen sich an dieser Stelle digitalisieren. Und die Frage ergibt sich, wenn wir ein kräftiges, mächtiges Codierungsinstrument haben, ist dieses Instrument jetzt der Schritt zur Lösung der Welträtsel, um es mal ein bisschen flapsig zu sagen. Was machen wir damit? Was machen wir damit nicht nur im einzelnen Fall da an, in einer Einzelanwendung, sondern was tun wir, um um die Macht, die uns da zur Verfügung steht, die uns in Händen ist, um diese Macht auszuüben. Und an der Stelle zitiert Kittler Turing und sagt nochmal extra hier das Folgende. das Lernen von Sprachen wäre unter den genannten möglichen Anwendungen die beeindruckendste, weil es die menschlichste dieser Tätigkeiten ist. Allerdings scheint dieser Bereich zu sehr von Sinnesorgan und Fortbewegungsfähigkeit abzuhängen. Also nach Turing ist die Frage, wofür sind die Computer eigentlich geschaffen, so zu beantworten, dass er sagt, eigentlich könnten wir mit Hilfe dieser Instrumente unsere Sprache zufriedenstellend restlos produzieren. Sie kennen den Turing-Test und das, was da dann dranhängt. Es gibt eben für Turing auch die Überlegung, dass in dem Moment, in dem Sie verbunden sind via Keyboard mit einer Maschine auf der anderen Seite und Sie geben dieser Maschine bestimmte Fragen und die andere Seite, der Computer, reagiert auf diese Fragen und zwar so, dass Sie es nicht mehr unterscheiden können, ob dort auf der anderen Seite der Wand ein Computer oder ein Mensch steht oder sitzt, genauer gesagt. Wenn Sie das nicht mehr unterscheiden können, dann hat der Computer sein Ziel erreicht. Dann hat die Computertechnik den Punkt erreicht, an dem menschliche Sprachkompetenz künstlich rekonstruiert werden kann, dann hätten wir, da kommt die ganze künstliche Intelligenzforschung an der Stelle mit rein. Menschen sind nicht so einzigartig, wie sie gerne hätten, sondern Menschen lassen sich durch im Prinzip durch einen oder ließen sich nach dieser Annahme, das ist sozusagen der Test, im Prinzip durch ein Programm, in dem das alles mit drinnen ist, was Sprachverständnis ausmacht, ersetzen. Das sind so sozusagen große Perspektiven in der künstlichen Intelligenzforschung, auf die Turing zunächst einmal einerseits aufmerksam gemacht hat. In dem Zitat, das hier steht, ist es allerdings so, dass er sagt, da fehlt ein wichtiger Punkt in dieser Konstruktion, den Computer jenseits der Wand. Da fehlt die Konstruktion, dass menschliche Sprache auch etwas, nicht nur auch, sondern sehr viel damit zu tun hat, dass menschliche Wesen durch die Gegend marschieren und unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt sind und relativ auf Sinnesempfindungen und Transaktionen der Umgebung ihre sprachlichen Äußerungen produzieren. Das ist nichts, was dieses Ding hier kann. Das steht hier oder sitzt hier oder liegt hier und wartet, bis ich es hinaufhebe. Anders geht das nicht. Darum, wenn überhaupt so ein Ziel zu erreichen wäre, müsste das in die Richtung der Robotics gehen. Das ist so an der Stelle der Turing-Hinweis. Dabei will ich es mal belassen und die Gelegenheit wahrnehmen, Ihnen da jetzt einen Übergang zu machen, der ein bisschen was mit meiner anderen Lehrveranstaltung zu tun hat, der aber hier reinpasst, weil das Thema genau die Codierung, sozusagen die Codierung und maschinelle Verarbeitung von menschlicher Sprache ist. Und weil es sozusagen ein schönes Beispiel gibt, mit dem ich mich sozusagen spielend beschäftige, in meiner anderen Lehrveranstaltung, und weil damit sagen wir mal, bestimmte Strukturen, die ich Ihnen im Zusammenhang mit Code nahebringen möchte, auch sehr greifbar werden. Was Sie hier haben, ist eine sogenannte Entwicklungsumgebung für interaktive Textadventures. Interaktive Textadventures sind insofern ganz was Ähnliches wie das eben genannte Szenario des Turing-Testes, weil die Situation die folgende ist: Sie sitzen hier und tippen, ich tippe bestimmte Befehle in die Tastatur hinein und von der anderen Seite, in dem Fall vom Computer, auf dem Terminal, der Computer könnte woanders stehen, kommen Antworten. Ich sollte vielleicht dann doch nicht das als erstes nehmen, sondern Ihnen sozusagen was zeigen. Wo hatte ich das? Das kommt. Nein, das geht nicht, weil ich den ja nicht gestartet habe. Dann muss ich doch. Lassen wir das mal. Das war jetzt eine Idee, die mich ein bisschen selber überfordert hat. Machen wir es so, wie ich es eigentlich gedacht habe. Das, was Sie hier links sehen, ist der Bereich, in dem Sie den sogenannten der Source, des Quellcodes. Quellcode ist an der Stelle genau etwas, was mit Codierung und Übersetzung zu tun hat. Das heißt, hier haben Sie ein Alphabet und hier haben Sie nicht nur ein Alphabet, sondern da das eine Art von Programm ist, haben Sie in einem weitesten Sinne Programmierbefehle. Das sind das, was hier steht, sind zwar alles Sätze, also Ausdrücke und Sätze der normalen Sprache, aber sie werden im Rahmen dieser Entwicklungsumgebung und Programmierumgebung auf eine ganz bestimmte Art und Weise verarbeitet. Sie entsprechen bestimmten Regeln. Sie müssen sich vorstellen, das ist einfach so, wie Sie haben bestimmte Handbewegungen und Sie haben bestimmte Floskeln, Höflichkeitsformeln, die stehen zur Verfügung und die gibt es quasi als einfache Formulierungen und dann gibt es diese Höflichkeitsformen innerhalb eines Systems, in dem sie systematisch angewendet werden können. Und dieses System steckt hinter dieser weißen Fläche mehr oder weniger. Und dieses System schaut so aus, um das also kurz zu sagen, wenn man da in diesem System hinschreibt, 3D is a room, dann dient das zur Definition eines Raums, eines virtuellen Raums in einer virtuellen Umgebung, in einer virtuellen Welt, in dem Sie bestimmte Dinge tun können. Wenn Sie hineinschreiben, Ausgang ist a door in 3D, dann dient das dazu, zu definieren einen Ausgang, einen Übergang innerhalb dieses Raums. Wenn Sie hinschreiben, is a man, XY is a man in 3D, dann dient das dazu, in dem Raum, den Sie da oben definiert haben, eine Person zu definieren. Wenn Sie Kreide is in 3D definieren, dann dient das dazu, einen Gegenstand da drin zu definieren. Und wenn Sie Anführungszeichen machen, die Sie hinter das schreiben, was Sie hier definiert haben, dann dient das dazu, das, was Sie gerade definiert haben, auf eine Art und Weise zu beschreiben. Das klingt jetzt alles sozusagen hoch verblasen irgendwie. Was soll das sein? Wie soll das funktionieren? Das ist leicht zu beantworten. Sie übersetzen, kodieren jetzt diese Definitionen, das sind in Wirklichkeit jetzt Programmdefinitionen. Letztlich sind es Programmdefinitionen, die Ihnen eine künstliche Welt erzeugen. Und wenn Sie diesen Source Code übersetzen, dann kriegen Sie ein elementares, kleines, uninteressantes Computerspiel. Also hier mit Go, übersetzt, übersetzt. Und hier kriegen Sie, das zweite kann ich leider nicht größer machen, hier kriegen Sie jetzt das Ergebnis aus dem, was Sie hier geschrieben haben, in der klassischen Form eines Computerspiels. Was ich vorher gesucht habe und was sozusagen gescheitert ist daran, dass ich das an dem Computer nicht vorbereitet habe, ist, ich wollte Ihnen sinnvollerweise, bevor ich Ihnen diesen Übersetzungsvorgang zeige, wollte ich Ihnen mal zeigen, weil das viele vielleicht nicht kennen, wie ein interaktives Computerspiel aussieht, abgesehen von diesen Kompilierungsereignissen. Aber wenn Sie das jetzt hier anschauen, dann haben Sie hier einen Raum und der Raum heißt 3D und hat die Beschreibung schon oft gesehen, hat einen Ausgang, der Ausgang, den Ausgang gibt es da auch und er wird quasi erläutert durch diese Hinweisschilder und dann haben Sie auch noch das. Vorne steht ein Dozent mit einer Laserpistole. Was jetzt, das scheint ja völlig banal zu sein, nicht? Das könnte man mit Copy und Paste von der einen Seite zur anderen Seite richten. Ich habe es aber extra und absichtlich so banal genommen, weil man in dieser Banalität sehen kann, an welcher Stelle es interessant wird. Interessant jetzt nämlich an der Stelle, also nehmen wir das Simpelste, vorne liegt ein Stück Kreide und die Aufgabe einer interaktiven Fiktion, und das ist der Vergleich mit dem Turing-Test, das ist der ganz dünne, muss man zugeben, aber von der Konzeption her, glaube ich, vertretbare Link zum Turing-Test, nicht? Die Aufgabe von jemandem, der in diese Welt hineingeht und die Aufgabe dessen, der diese Welt programmiert hat, ist jetzt in einer Interaktion mit dem, was da an Informationen am Bildschirm steht, eine möglichst passende Rekonstruktion von wirklichen Sprachabläufen zu erzeugen. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt hier diesen einen Satz haben, vorne liegt die Kreide, und Sie wissen, wie Sie mit dem Ding umgehen, können Sie hineinschreiben, examine Kreide. Das heißt, Sie wollen mehr sehen von der Kreide. Und wenn Sie das hineingetippt haben, dann sehen Sie, wie Sie wissen, weiß und bröselig. Das ist das, was hier sozusagen vorgesehen ist. Und an der Stelle wird ein bisschen deutlich, dass das nicht so einfach ist wie ein Textverarbeitungsprogramm, wo Sie das eine zum anderen hinkopieren, sondern wo relativ auf die Eingaben der Person, die dieses Ding spielt, bestimmte im Programm vorgesehene Strukturen abgerufen werden und eine Geschichte der Interaktivität entsteht. Ich habe sozusagen das Billigste, was es dazu gibt, habe ich auch noch schnell hineingeschrieben. Ausgänge haben die Besonderheit, weil das Ding so organisiert ist, dass das sozusagen Bewegung in virtuellen Räumen statt haben lassen soll, die kann man öffnen. Ausgänge kann man öffnen, also sagen wir mal Open Ausgang. Und jetzt kann man nach Westen gehen und kommt in den nächsten Raum. Einige Studierende sitzen auf den Klappstühlen. Und so weiter. Warum ich Ihnen das jetzt hier zeige, ist, weil es auf eine sehr, sehr Mickey-Maus-artige Art und Weise Ihnen deutlich macht, welche Rolle Manipulation, Gestaltung von Code in einem digitalen Bereich im Hinblick auf interaktiven Umgang mit solchen Konstrukten spielen kann. De facto, das ist etwas, was, deswegen fasziniert es mich auch, und das möchte ich sozusagen in der Donnerstagveranstaltung also ein bisschen austesten, nicht? Das kann wirklich ja jeder. Das ist, solche Sätze zu schreiben, kann wirklich ein jeder, und das heißt, es ist eigentlich auch für jede Person möglich, virtuelle Welten zu programmieren, in denen dann das Folgende passiert, dass ihre programmtechnischen Vorkehrungen umgesetzt werden in digitale Files, in denen man virtuelle Welten explorieren und sozusagen aufladen, auffüllen kann mit Gehalt, der etwas zu tun hat mit dem Verständnis der Welt, dem Verständnis der Literatur, wie immer. Eine codegeleitete digitale, ein codegeleitetes digitales Angebot im Bereich der, ich sage es jetzt mal, Kulturtätigkeiten. Sie haben natürlich codegeleitetes Umgehen, haben Sie bei jedem Bankomaten, ich meine, ich kann gar nicht anfangen zu erzählen, wo überall die Steuerung durch Code im genannten Sinn eine Rolle spielt. Wenn ich dieses Thema hineinnehme in den Bereich der Kulturwissenschaften und der Philosophie, dann ist mir wichtig, von Anfang an klarzumachen, dass wir da keine, also wir jetzt als Leute, die darüber nachdenken, jetzt nicht die Leute sind, die staunend und ahnungslos und nicht als Nicht-Experten davor sitzen und das den Informatikerinnen überlassen müssen, was da passiert, also dass wir so alle at the receiving end sind, sondern diese Tätigkeit, kreative Tätigkeit mit Codierung, um Sinnsysteme entstehen zu lassen, ist etwas, was heutzutage noch nicht, aber vielleicht irgendwann einmal zur Bildung gehört, was also und was etwas mit Kommunikation, wenn ich das noch sagen kann, und Kontrolle zu tun hat, weil wir an dieser Stelle sozusagen Kommunikation erzeugen können. Das ist das, was ich heute, also ich bin noch nicht ganz fertig, ich habe den letzten Teil habe ich nicht gemacht, mache ich vielleicht mal später, aber ich glaube, es ist sinnvoll, hier aufzuhören. Wollen Sie vielleicht noch was dazu bemerken? Ja, warten Sie.
Ich wollte nur sagen, weil Sie zu dem, was Sie vorher gemeint haben, dass der Mensch herumgeht und von seiner Umgebung beeinflusst wird und der Computer nicht, wo ist da der Unterschied? Also der Computer, der von Informationen durchlaufen wird und von Programmen, und der Mensch, der die Umgebung durchläuft. Ist das vergleichbar, oder?
Na, die Idee mit den Sinneseindrücken ist, dass die, sozusagen die Funktion von Sinneseindrücken, die dadurch entsteht, dass ich den Platz wechsle, dass ich die Umgebung wechsle, dass das eine klassische Funktion von Lebewesen ist, sagen wir mal so, und dass die Analogie von Lebewesen sind Roboter. Nicht? Also das lässt er ja offen, wenn wir solche Aufgaben hätten, wie möglichst menschliche Sprache abzubilden, dann sollten wir das ansetzen bei Robotern und nicht in diesen klassischen großen Computern. Was Sie jetzt sagen, ist eine andere Analogie, nämlich dass die Sinneseindrücke, die Menschen in unterschiedliche Situationen bringen, beim Computer eigentlich aufgefasst werden können als unterschiedliche Eingaben. Mhm. Nicht? Habe ich mir noch nicht überlegt. Das macht schon irgendwo Sinn. Das stimmt, würde ich sagen, muss man sich überlegen. Ja. Ja, gut. Das war's. Ich wünsche Ihnen schöne Osterferien.